herzlich willkommen zu Folge 181 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute in der Leitung sind der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim aus Berlin. Hallo Tim.
Jo, ich grüße euch.
Es wird eine wilde Folge. Das kann man schon sagen.
Das kann man so sagen, ja.
Wir haben ja kurzzeitig sogar überlegt, ob das überhaupt so viel Sinn macht, dass wir aufnehmen, weil die meisten von uns das Spiel nicht gesehen haben. Aber wir haben uns dann gedacht, immerhin, Tim hat das Spiel gesehen. Und ja, wir werden uns vor allen Dingen mit Tim über dieses Spiel unterhalten und uns eben an dem erfreuen, was am Wochenende passiert ist. Und uns eben auch ein bisschen auf nächste Woche einstimmen.
Und mir wurde gesagt, und ich kann das nicht verifizieren, dass wir schon mal eine Folge aufgenommen haben, wo keiner von uns das Spiel gesehen hatte. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst herausfinden, welche Folge war das?
Das ist ein Hint von mir. Es war okay, dass wir dieses Spiel nicht geguckt haben, würde ich sagen.
Ja, okay, das öffnet jetzt irgendwie keine Ahnung, wie viele Dutzend Spiele.
Ja, und das ist, glaube ich, auch schon einige Zeit her, das kann man vielleicht auch dazu sagen.
Ja, graue Vorzeit. Normalerweise würden wir das nämlich nicht machen. Deshalb bin gespannt, wie das jetzt wird.
Ich auch. Weil ich bin jetzt der Einzige, der als Kronzeuge dasteht und ich muss sagen, ich habe auch sehr viel Fahnen und gut gelaunt springende Menschen am Wochenende gesehen und nicht nur das Spiel.
Ja, ich muss dazu sagen, Lou, Mo und ich, wir waren gemeinsam unterwegs und konnten deswegen das Spiel auch gemeinsam nicht gucken. Und du schicktest dieses Bild mit den Fahnen und ich sagte, er sieht überhaupt nichts. Wie soll er was sagen?
Ja, das ist halt eben auch das große Problem, wenn man den gleichen Freundeskreis hat zu teilen und dann halt auf dem gleichen Social-Event eingeladen ist. Hat leider nicht dazu gereicht, dass wir halt das Spiel sehen konnten. Es gab dann nicht mal WLAN da, wo wir waren. Von daher, genau, ist dann halt eben Tim heute unser einziger Zeuge.
Apropos WLAN, falls ihr euch wundert, warum der Lou so klingt, wie er klingt, es ist die KVB, die ihm gerade das WLAN schenkt. Auch das gehört zur Wahrheit dieser Folge dazu.
Ich will halt alles tun, dass ihr gut vorbereitet werdet auf das, was da am nächsten Samstag auf uns zurast. Ja, also ihr müsst mir ein bisschen helfen, damit ich jetzt nicht durch ein Spiel durchmonologisiere, was ihr nicht gesehen habt. Von daher fangen wir doch vielleicht mal mit der Startelf an. So viel habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen. Eigentlich nicht überraschend, dass man so startet, wie man gegen Hannover aufgehört hat. Also zumindest nominell, oder?
Ja, vor allem, weil halt ein Stürmer, nämlich Pečinović, ja schon vorher ausfiel.
Ja.
Also das wäre ja vielleicht noch eine Alternative gewesen.
Ja, nachdem die obwohl, beide kommen. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, selbst wenn er fit ist.
Ja, das ist ja von
nicht mit. Nee,
ja. Ja. Nee, also ich glaube auch, also das war ja wohl das Klarste von allen Alternativen, dass Daniel Thun einfach genau dieselbe Elf vom Hannover-Spiel irgendwie auf den Platz schickt, wenn es möglich ist und dass da einfach wenig Wechsel vorgenommen werden. Ja, und genauso ist es dann eben auch gekommen.
Schöne Randnotiz natürlich, dass Schinter Appelkamp wieder auf der Bank saß. Das ist ja fantastisch. Der wird sicherlich auch bald dann wieder eine Option sein, vielleicht sogar für die Startelf dann.
Aber jetzt Pečinović, gehen wir da jetzt so drüber hinweg? Oder?
Nee, ist schon bitter. Also er hat sich ja jetzt verletzt. Heute ist wohl die, oder war das heute oder gestern, ist die Operation besser verlaufen irgendwie als gedacht, aber er wird halt 6 Wochen fehlen. Das ist halt einfach noch über die nächste Länderspielpause hinweg. Dann ist die Frage, inwiefern er dann direkt wieder so an der Mannschaft dran sein wird, wie er es jetzt kurz vor der Länderspielpause war. Ja, man sollte immer gute Ausreden finden, wenn die Nationalmannschaft zuruft.
Ja, also ich glaube, da kann man eben wirklich dann auch von ausgehen, bis er da wirklich dann ein Kandidat ist, um der Mannschaft richtig weiterzuhelfen, reden wir dann wahrscheinlich dann über Adventszeit, ne? Also das ist wirklich lange hin, ja, und das ist echt ein wirklich, wirklich schwerer Schlag, weil, also ich glaube, wir haben ja alle so die paar Anlagen gesehen, die er schon gezeigt hat, und mit Pejinovic hätte man einfach die Möglichkeit gehabt, wirklich mit zwei klaren Spitzen zu spielen und eben auch da mal ein bisschen was zu verändern. Der bringt halt irgendwie noch was rein, was man im Kader halt sonst nicht hat. Und glaube ich halt eben auch eine Qualität, die wir halt bei der Fortuna neben Kognacki halt in der Sturmspitze nicht haben, und da bricht dann halt schon was weg so, und auch wenn das jetzt natürlich bisher noch gar nicht hat zeigen können, aber ich glaube, mit etwas Fantasie konnte man halt eben sich da wirklich einiges vorstellen, und dann sind wir jetzt halt schon wieder an dem Punkt, wo man sich wahrscheinlich anfangen muss, durch den Herbst zu hangeln. Klar, im Augenblick hat man doch schon noch einen relativ vollen Kader, aber es ist halt trotzdem bitter, dass es jetzt irgendwie dann doch wieder losgeht mit diesen Verletzungen, sobald die erste Länderspielpause anfängt.
Ja. Das ist wunderbar. Also ich meine, wenn Fortuna anfängt, sich durch den Herbst zu hangeln, ihr hört es jetzt am Unterton schon, wir sind Tabellenführer, aber wir beginnen uns durch den Herbst zu hadern. Das ist schön.
Und reden schon über den Advent. Ja, das ist
genau, da kommt das dicke Ende.
Wir sind hier schon tief in der Winterdepression, wie das eben für einen Tabellenführer sich gehört.
Ja, also das ist richtig. Das ist, glaube ich, auch gut, dass du das sagst, Tim, und dass Moritz das aufgenommen hast. Aber ich muss ja auch sagen, also emotional ist man ja an einem anderen Punkt. Also was ja jetzt auch immer ganz viel zu lesen waren diese ganzen, also nicht, dass man nicht Erster ist, sondern der Saisonstart war sehr gut. Aus Pokal ist halt ein Problem, aber okay. Aber wenn man jetzt diese ganzen Statistiken liest, ja, Fortuna so und so lange ungeschlagen in dem Ligabetrieb und so, das ist natürlich irgendwie, wenn man das liest, schön und gut, aber das ist natürlich emotionaler Quatsch. Weil dazwischen waren halt einfach so Spieler, die halt einfach brutal waren. Ne?
Ja, also zwei bittere Pokalniederlagen, genau. Das Spiel gegen Bochum. Ja. Ne? Und klar, das Leverkusen-Spiel kann man da irgendwie so ein bisschen ausblenden, auch wenn es halt trotzdem bitter war, weil es halt eben im Halbfinale gewesen ist. Aber okay. Aber dieses Spiel in Dresden und natürlich auch das Spiel gegen Bochum kann man halt eben überhaupt nicht ausblenden. Und deswegen, ja, geht es uns da, glaube ich, genau wie du sagst, allen gleich, wenn da diese Statistiken kommen. Fortuna ist seit knapp 20 Spielen in der zweiten Liga ungeschlagen. Dann denkt man halt so, ja, fuck off, so ist mir scheißegal. Auch wenn es natürlich trotzdem eine unfassbare Leistung ist und halt absolut nur für dieses Team und für Tune spricht. Also ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber man geht halt, genau wie du sagst, eben emotional überhaupt nicht mit diesem Gefühl da rein, dass das einfach ein seit Ewigkeiten ungeschlagenes Team ist.
Nee, scheißegal ist das nämlich nicht. Also emotional würde ich sagen, das ist zum Abgekoppelt, aber das ist, wie du hast es dann ja quasi wieder eingefangen, die Leistung der Mannschaft und des Trainerstabs spiegelt das natürlich trotzdem wieder, auch wenn man bei dem Bochum-Rückspiel auch darüber reden kann. Aber es ist egal, wir schweifen ab. Die Fortuna ist Erster mit nur einem Gegentor.
Mit einem Elfmeter.
Mit einem Elfmeter von Ulm. Und auch die Hertha hat da nichts dran verändern können. Und die Startelf war die gleiche. Da hatte Tim ja einsteigen wollen.
Ja.
Wie war es denn, Tim?
Also, das Ganze drumherum war natürlich deutlich freundlicher als noch im Januar. Also es war nicht so klirrend kalt, auch im Januar war wunderschönes Wetter eigentlich, aber es macht ja dann doch schon irgendwie mehr Bock, irgendwie im September bei gutem Wetter zum Fußball zu gehen. Da sind wir mal ganz ehrlich. Nur die Stimmung war prima. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Man ist Tabellenführer, und da muss man auch ehrlich gesagt sagen, so dass die ersten 13 Minuten des Spiels, an die habe ich nur die Erinnerung irgendwie, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ja gut, irgendwann wird das Spiel beginnen. So irgendwie war das so ein die Hertha hatte halt unendlich viel Ballbesitz und hat aber irgendwie auch keinen Bock gehabt, daraus richtig zwingen zu werden, oder hat es gegen stehende Fortuna nicht vermocht, irgendwie gefährlich zu werden. Und Fortuna war eigentlich damit ganz zufrieden. So, wir stehen halt hinten drin irgendwie. Lass die Hertha mal spielen. Das ist so der neue Ansatz unter dem Trainer Fjell. Und Wir wissen schon um unsere Qualitäten, dass wir zuschlagen können, solange es hier 0-0 steht, alles cool. Und dann fällt halt aus so quasi im Prinzip der ersten Chance für Fortuna oder dem ersten Vorstoß auf das Tor von Torwart Ernst direkt das 1-0 und ab da war irgendwie so also nicht nur in der Kurve, so auch bei mir so dieses Grundvertrauen plötzlich da, was ich vorher vor dem Spiel so gar nicht hatte, so ja, ey, das muss man halt gegen die Fortuna auch erstmal drehen, so wenn die Fortuna führt. Und das fand ich schon bemerkenswert, einfach so gefühlsmäßig, wie ich da stand halt nach dem 1-0, weil ich halt dann sehr optimistisch plötzlich war, was ich halt einfach vor einem Jahr vielleicht beim selben Spiel in Berlin, wenn das jetzt genau ein Jahr her gewesen wäre, nicht gewesen wäre, so. Weil ich einfach diese Mannschaft in den letzten 18 Spielen als sehr stabil dann doch wahrgenommen habe. Also natürlich liegt das auch viel an Florian Kastenmeier und der Innenverteidigung, weil Kastenmeier immer alles das ausbügelt, was eine relativ starke Viererreihe da hinten nicht wegverteidigen kann. Aber man hat mittlerweile so ein Grundvertrauen darin, dass selbst wenn jetzt irgendwie ein Ausgleich fällt, Daniel Thun die richtigen Kniffe finden wird, egal wer da ausfällt. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Und wie hat sich das denn, oder sagst du, man kann es quasi gar nicht sagen, weil Hertha die ganze Zeit im Ballbesitz war?
Ja, waren sie.
Ich hatte also jetzt ein bisschen, ja, genau, ich habe mich gefragt, weil Oberdorf ja hinterher in die Kicker-Elf des Tages gewählt wurde, den ich ja beim Hannover-Spiel so toll fand, weil er quasi ersetzt hat, dass Engelhardt oder Tanaka sich hinten reinfällen lässt und er die Bälle verteilt hat. Und dann eben im Zusammenspiel mit Zimbo. Konnte man sowas jetzt überhaupt erkennen oder gab es da gar keine Chance, weil man eher das, wie Kovnatski nach dem Spiel so schön gesagt hat, wir haben das Spiel ohne Ball kontrolliert.
Genau. Also man hat Hertha hin und her geschoben. Tatsächlich ist Hertha ja auch, da kommen wir vielleicht auf ein paar Szenen nochmal, ab und zu dann mal mit dem Schnittstellenball auch noch sehr gefährlich geworden. Aber im Prinzip hat man auch hohe Bälle rausgeköpft in Form von Hoffmann und Oberdorf. Ich meine, Tim Oberdorf war noch ein bisschen stärker, weil er, wenn er mal den Ball am Fuß hatte, auch nach vorne gezogen ist und er auch in der zweiten Halbzeit so zwei Kopfbälle hatte, wo er in höchster Gefahr quasi zur Ecke geklärt hat und damit ja, ich sag mal, so ein bisschen die größten Dinger von Hertha weggeräumt hat, die nicht Florian Kastenmeier wegräumen musste. Also ich meine, Tim Oberdorf ist in der Elf des Tages gelandet. Das lag aber auch wahrscheinlich daran, ich habe halt die ganzen anderen Spiele nicht gesehen, dass der Torhüter vom 1. FC Magdeburg gegen Köln halt einfach eine 1,0 bekommen hat. Also der stärkste Spieler war ja dann doch an dem Tag auch wieder Florian Kastenmeier. Also der hat halt schon die paar Male, wo Hertha dann die Fortuna-Abwehr überspielt hat, genau das gemacht, was er in dem Moment machen muss. Er war halt aufmerksam, egal was seine Vordermänner verteidigt haben. Und insgesamt ist es halt so, er hat an einer Stelle so einen Fehlpass gespielt mal. Das war so die einzig schwache Szene in der wann ist das? Irgendwann in der 33. Minute. Und da ist dann Zimbo total aufmerksam und bereinigt sofort, bevor halt Hertha im Prinzip daraus Kapital schlagen kann. Also es ist immer irgendwie die einzelnen Szenen, die man in so einem Spiel hat, wo man nicht 100% irgendwie aufmerksam über 90 Minuten sein kann und auch mal einen kleinen Schnitzer drin hat, die bügelt das Kollektiv dann halt aus und es war wieder eine Monster Abwehrleistung, so insgesamt.
Aber halt auch eben eine Abwehrleistung von allen 11 Spielern auf dem Platz.
Ja, also Danny Schmidt hat halt weite Wege unternommen und das war schon interessant, an welchen Stellen er irgendwie aufgetaucht ist. Emma Joa war für, also auf der rechten Außenbahn, sowohl, dass er mal ab und zu nach vorne angeschoben hat, aber auch defensiv super stabil und stark. Also insgesamt, haben halt alle das gemacht, dass Hertha im Prinzip den letzten Ball nicht spielen konnte. Also man hat hier so ein bisschen Handball um Strafraum teilweise spielen lassen, aber dann ist es eine Mischung aus starkem Stellungsspiel und im Verteidigen im Kollektiv von Fortuna und aber auch dem Unvermögen von Hertha, diesen letzten Ball konsequent anzubringen.
Dann macht halt Kownacki das, was ihm die ersten zwei Spiele noch nicht gelungen ist, netzt.
Ja, das war krass. Also, ja. Also ich muss sagen, ich glaube, wenn jeder Spieler irgendwie so die Möglichkeit hätte, einmal im Spiel oder einmal in der Saison ein Timeout zu ziehen, um halt noch möglichst lange irgendeinen Moment genießen zu können. Also Kownacki hätte sowas von den Saison-Timeout gezogen. Also es war einfach, ja, was da von ihm abgefallen ist. Ich muss sagen, er hat ja dann auch später noch die Vorlage zum zweiten Tor gegeben. Er hat auch wieder stark nach hinten gearbeitet, im Kollektiv gearbeitet. Es ist jetzt für mich nicht sichtbar gewesen, dass er danach irgendwie ein anderer David Kownacki war als die Spiele bisher. Aber das kann ja die nächsten Wochen noch kommen. Ich glaube, es war sau wichtig, dass er jetzt getroffen hat.
Aber eigentlich muss er ja auch gar nicht so viel ändern, ne? Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wie er die ersten Spiele ausgesehen hat, dann ist es halt einfach wichtig, dass er jetzt mal eine von seinen großen Chancen gemacht hat. Also vielleicht auch irgendwie die bisher eigentlich am schwierigste zu verwandelnde Chance. Also man kann ja vielleicht auch wirklich nochmal hervorheben, dass das wirklich technisch auf absolut allerhöchstem Niveau war, wie er den halt da in der Höhe, wie er den Ball halt genau so halt temperiert und runterpflückt, dass er da halt in den rechten Winkel halt reinfällt. Das ist wirklich nicht einfach. Aber er hat ja vorher eben auch schon die Chancen bekommen. Er hat auch vorher schon teilweise Chancen für seine Mitspieler kreiert. Er muss wirklich einfach nur genauso weitermachen. Nur jetzt eben mit diesem Selbstvertrauen dazu, dass er halt auch selber treffen kann. Und deswegen muss man da, glaube ich, sich jetzt auch gar nicht so super viele Gedanken drüber machen, ob er halt ein anderer David Kownacki sein wird. Er muss einfach wirklich nur genau das eben so weitermachen und die Tore werden halt automatisch kommen, genauso wie jetzt eben auch dieses Tor gegen Hertha gefallen ist. Und wenn das halt so funktioniert, ist das halt einfach ein riesengroßes Faustpfand für die Fortuna. Aber wenn man eben weiterhin es schafft, halt diese kollektive Defensive so zu spielen, dann wird man gar nicht so super viele Tore brauchen, wenn man das eben aufrechterhalten kann, diese Qualität gegen den Ball. Und wenn du dann halt jemanden vorne hast, der halt eben pro Spiel 200%ige Chancen bekommt und davon halt dann vielleicht irgendwie auch eine macht, so, dann ist das eben wirklich richtig viel wert schon.
Wobei ich muss jetzt sagen, du hast halt recht, das ist natürlich technisch stark gemacht. Trotzdem war diese Flanke von Johannesson auch nicht so schlecht. Also der Standard kommt halt in genau dem richtigen Tempo da rein, bisschen reingedreht. Hertha kommt da überhaupt, steht nicht gut, aber kommt auch nicht ran. Das passt eben. Da fügt sich beides ganz gut zueinander, würde ich sagen.
Ja, aber also ich meine, Flanke war gut. Kownacki ist halt ein starker Spieler, aber trotzdem, also da kann der auch ruhig mal ein bisschen mehr Gegnerdruck bekommen, ne? Also irgendwie sticht er da mit dem Fuß wie das warme Messer durch die Butter, aber irgendwie ist auch niemand bei ihm so, ne? Aber das war dann der eingesprungene Kownacki und danach kam die Ekstase und es war richtig cool, das mitzuerleben, weil man sich selten so für jemanden gefreut hat, dass er mal wieder getroffen hat, wie in dem Moment für David Kownacki.
Hat sich denn durch diesen Führungstreffer Hat sich dann durch den Führungstreffer dann irgendwas am Spiel geändert? Oder ist es dann eigentlich genauso weitergegangen?
Also nein, also man hat also das Schöne war, man hat Hertha weiter so kommen lassen, ohne dass sie zu starken Abschlusssituationen eine Weile gekommen sind. Aber dadurch, dass Hertha halt nicht durchgekommen ist, waren die mega frustriert davon, dass sie einfach 70% Ballbesitz hatten und 1-0 zurückgelegen haben. Also die hatten wirklich tatsächlich bis zur 38. Minute 70% Ballbesitz, was halt krass ist. Und dadurch habe ich mir in der Folgezeit vor allem aufgeschrieben, dass die Hertha durch kleine Nickeligkeiten und Entnervtheit erstmal ein paar gelbe Karten bekommen hat. Aber dann kam eine Szene, wo Kastenmeier wirklich den auf der linken Seite wegeilenden Flügelspieler Scherhand außerhalb des Strafraums ablaufen muss und da wirklich Kopf und Kragen riskiert. Aber da man ja Flo Kastenmeier mittlerweile irgendwie kennt, hatte ich da auch noch einen relativ guten Ruhepuls. Aber dann kam halt diese üble Verletzung von Linus Gerchter. Also der ist halt einfach nur mit dem Herthaner Cefuy kollidiert, aber lag dann da halt minutenlang und man wusste halt nicht so richtig irgendwie, was ist denn da los. Da war halt irgendwie die Chance für Daniel Thun noch mal ein bisschen was zu korrigieren. Letztendlich kommt dann Hertha nochmal durch so einen Schnittstellenball auch zu einer richtig guten Chance, wo Kastenmeier wieder Fortuna rettet. Ich muss sagen, man hat Hertha weiterhin kommen lassen. Das Spiel sah genauso aus. Die kommen halt zu diesen zwei relativ guten Chancen. Kurz vor der Pause nochmal Kownacki mit einer Chance, aber also ein 1:1 zur Pause hätte man sich auch nicht drüber beschweren dürfen vom Spielverlauf. Aber ich meine, man hat halt Florian Kastenmeier. Also was der da wieder für eine Fußabwehr hinlegt gegen den Schuss von, ich glaube, Scherhand ist es, stark.
Aber das ist doch eigentlich auch genau das Spiel, das die Fortuna wollte. Ich glaube, Ludo, du hast es gestern auch gesagt, als wir auf den Kicker-Ticker schauten. Ne? So ein Spiel hätte man doch eigentlich, wollte man haben und hat man bekommen und dann hat man eben die Chancen genutzt.
Ja. Absolut. Also ich glaube, wenn man sich das vorher angeschaut hätte und hätte halt geschaut zur Halbzeit, wie sind die Expected Goals, wie sind die Torschüsse und man hätte nur das gesehen, ohne den Spielstand zu sehen, hätte man das als Fortuna-Fan auf jeden Fall genommen, weil Hertha geht halt in dieses Spiel rein und die wollen, dass es halt viel hin und her geht, dass es viele Chancen gibt, dass es viele Torraumszenen gibt, dass es ein hektisches, ein wildes Spiel ist und Fortuna will halt genau das Gegenteil. Und zu diesem Clash kommt es halt und Fortuna schafft es halt eben, diesem starken Gegner genau dieses Spiel halt eben aufzudrücken. Und das haben wir jetzt ja, weiß ich nicht, in der letzten Saison gerade in der Rückrunde eh schon gesehen, aber nochmal viel, viel stärker jetzt ja in dieser Saison, dass halt oft, wenn man das halt irgendwie schafft, ne, die Events in so einem Spiel halt einfach klein zu halten und auf wenige Szenen runterzudampfen, dass Fortuna da gerade einfach einen riesen Vorteil hat und dass es dann einfach in schöner Regelmäßigkeit dieses Spiel eben auf die eigene Seite gezogen bekommt.
Ja, das aber also, dass man mit der ersten gefährlichen Situation in Richtung Hertha-Tor halt 1-0 in Führung geht, also es ist halt einfach auch etwas, was ist wie gemalt war für den Matchplan von Fortuna an diesem Tag so, ne? Das muss halt nicht immer so laufen und ja, auf der anderen Seite Christian Fjell-Fußball, der auf Ballbesitz ausgelegt ist, liegt halt dieser Fortuna, die sich da irgendwie im letzten Drittel der letzten Saison ja so auf Ballbesitz-Fußball gemausert hat, auf Umschaltfußball gemausert hat, eigentlich perfekt. Deshalb bin ich selber im Nachhinein, nachdem ich dieses Spiel gesehen habe, überrascht darüber, dass ich da ein viel wilderes und torreicheres Spiel getippt hatte im Tippspiel. Weil, naja, irgendwie war es ja eigentlich ein Spielverlauf, den man hätte vorher erahnen können. Wenn man 1-0 in Führung geht, ansonsten geht es 0-0 aus halt.
Es ist natürlich immer die Möglichkeit gegeben, dass so mal einer durchrutscht, aber wenn man sich halt die End Statistiken anguckt, dann sind die ja bei Torschüssen ungefähr gleich auf, ne, 12-13 und so. Und da muss man ja auch wirklich sagen, dann hat Fortuna ja wirklich zu 100% ihr Spiel durchgebracht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Hertha Großchance nach Großchance rausgespielt hat, sondern natürlich hat Kastenmeier sehr gut gehalten und Hertha hat vor allem auch noch diesen einen Schuss da an den Pfosten Richtung Ende und so. Aber es klingt, also es ist ja wirklich... es klingt so, als wäre Hertha eigentlich verzweifelt komplett an der Fortuna. Was ich so ein bisschen sweet finde, meine Lieblingsstatistik, ich lasse die jetzt schon mal los, ist die Flankenstatistik. Da steht es 19-8 für Hertha und 0% der Flanken von Hertha sind angekommen, was wahrscheinlich auch für die Innenverteidigung spricht. Also da war einfach nichts zu holen und die Fortuna lässt 12 Schüsse zu aus weniger gefährlichen Positionen und hat dann halt eben auch noch einen Kastenmeier, der einfach sehr gut aufgelegt ist. Ja, bisher.
Na gut, also ich meine, die Schüsse, die man zulässt, also in der zweiten Halbzeit ist da noch so ein Ball von Schuler, wo er beide Innenverteidiger ins Leere rennen lässt und dann halt viel zu zentral auch auf Kastenmeier, also es ihm halt auch leicht macht, abschließt. Also es ist, wie gesagt, nach wie vor würde ich sagen, ist es eine Mischung aus, dass die letzten Bälle bei Hertha und die letzten auch Entscheidungsfindung bei Hertha noch nicht so passt. Eine Mannschaft, die vielleicht weiter oben am Ende der Saison stehen möchte, die hätte da vielleicht auch mal eine Chance von genutzt. Also nicht, dass ich jetzt Hertha schon abschreiben will, aber da ist auch noch einiges im Argen. Also da müssen sich Dinge noch finden. Was ich viel interessanter finde, ist ja eigentlich, dass es klar, man kann jetzt sagen, man ist mit derselben Startelf gestartet wie gegen Hannover und ja, klar, da greifen die Rädchen ineinander, aber man muss sich ja schon nochmal überlegen, was man da umgebaut hat vor dem Hannover-Spiel und wie homogen das Ganze wirkt, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also das ist schon stark, was da Daniel Thune dieser Mannschaft irgendwie beigebracht hat.
Ja, aber das stimmt. Aber wenn du so spielst wie die Fortuna, ist es auch nicht die ganz große Kunst. Also wenn du halt mit mehr Ballbesitz spielen müsstest oder würdest, dann hast du halt dann eine größere Herausforderung, ne? Also siehe Hertha. Also das, was die Fortuna ja macht, ist gut stehen und das haben wir ja auch die letzten Wochen immer wieder gesagt. Das hat dann nicht nur mit individueller Klasse zu tun, sondern halt auch mit einem zusammen einer Abgestimmtheit.
Ja, aber es ist witzig. Jetzt, wo du sagst, dass das keine große Kunst ist, erinnere ich mich an meine Heimfahrt von dem Spiel, wo ich auch noch so irgendwie mit ein paar Schlachtenbummlern aus Düsseldorf erst gequatscht habe und dann irgendwann stiegen die am Hauptbahnhof aus und ich habe einfach nur noch still genossen. Und ich musste mich an ein legendäres Norbert Meyer-Interview erinnern. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt, ansonsten, wenn es das noch gibt, dann könnten wir das irgendwie auch in den Shownotes den Link nochmal reinstellen. Also er wird halt auf jeden Fall da gefragt, nachdem man ewig lange die Null gehalten hatte in der Bundesliga damals, ob man nicht ein bisschen attraktiver spielen wollte. Und da kommt dann die Rückfrage von Norbert Meyer, was ist attraktiver Fußball? So, ja, dann hört er auf zu reden so und möchte erstmal wissen, so, ne? Ja, wenn dann da irgendwie, dann sagen sie alle, wir haben mitgespielt und wir haben die Hucke voll bekommen und das ist dann ihr attraktiver Fußball, den sie sehen wollen. Und ich habe mich auch nochmal so ein bisschen daran erinnert gefühlt an dieses Interview, weil ich auch gedacht habe, ja, das war schon ergebnisorientierter Fußball, den Fortuna gespielt hat, aber es funktioniert halt momentan, ne? Und ich sag mal, wir haben jetzt super viele, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ganz frische Neuzugänge noch und vielleicht spielt man dann ein bisschen weniger ergebnisorientiert, wenn man die dann erstmal eingearbeitet hat.
Klar, also das will ich ja auch gar nicht in Frage stellen. Ne? Aber es geht ja um den Status quo festzustellen, da kann man halt sagen, ja, man spielt halt sehr erfolgreich, weil man halt auf gewisse Automatismen im Defensiven und eine Eingestimmtheit da zurückgreifen kann. Ja. Man hat Kovnatski oder halt, wie gesagt, es geht halt alles auf, auch der Closer-Wechsel geht auf.
Ja. Und ja.
Nur halt vielleicht anders als gedacht, dass es halt wieder nach einem Standard ist. Und auch hier geht es halt sofern auf, dass der Schiedsrichter nicht abpfeift.
Richtig.
Also, weil das hohe Bein, also ich finde also, es okay,
sorry,
das, ich finde es okay, das so laufen zu lassen, aber das ist halt natürlich nicht die Realität des deutschen Fußballs.
Du kannst auch Pech haben, hast du absolut recht.
Genau, das wird halt.
Das wird dir in 50% der Fälle abgepfiffen, ja. Weil der Herr Tana halt tiefen Kopf macht. Das ist für mich, also es ist halt kein hohes Bein, es ist schon eher tiefer Kopf, aber du hast absolut recht. Ein deutscher Schiedsrichter pfeift das halt gerne mal ab oder wenn der Schiedsrichter das nicht abpfeift, dann greift auch gerne noch der Kölner Keller ein. Absolut. Von daher kann man sich da wirklich glücklich schätzen und auch das hat er da vielleicht auch ein bisschen wieder ein Standard einfach etwas schlafmützig verteidigt. Aber dann macht es natürlich Niemals auch mal wieder eiskalt. Also wenn der halt seine Chancen bekommt, ist er ja wirklich, glaube ich, irgendwie der mit, ja genau, einfach mit einer absolut schönen eiskalten Verwertungsrate im 16er. Das ist immer eine Freude.
Finde ich auch mega. Der hat jetzt laut Vorschau oder was das war, seit Dezember nicht mehr getroffen. Auch das tut ihm sicherlich sehr gut.
Ja, also tatsächlich hat er da irgendwie irgendwie nach fünf Minuten, kurz nach der Pause war es so eine Phase, wo Fortuna auf die Entscheidung gegangen ist. Danach hatte Hertha im Prinzip auch wieder die Oberhand und dann kommt da dieses 2-0 rein, wobei ich es wirklich der Hertha gut schreiben würde, so für die weitere Saison, dass irgendwie nicht zu erkennen ist, dass dann abgeschenkt wird. Also Hertha spielt schon weiter, es gibt ja auch noch einen Pfostenschuss, Florian Kastenmeier kriegt noch einiges zu tun. Trotz allem nach dem 2-0 konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen, dass man an dem Tag noch zwei Gegentore frisst, aber hätte natürlich anders laufen können, wenn da einer reinfällt. Insgesamt würde ich aber sagen, dass man das 2-0 auch unterschreiben kann, dass einfach die reifere Mannschaft zum jetzigen Saisonzeitpunkt einfach die drei Punkte behalten hat.
Wie Lou das ja prognostiziert hat in der Vorschau. Ich habe noch eine Frage. Also es sind ja drei Neuzugänge auch eingewechselt worden. Ne? Schon relativ früh in der 60. nach der Funkelviertelstunde Haag. Dann Van Brederode hat 20 Minuten plus X gesehen. Und dann, ja gut, Fredriksson nicht mehr so viel. Aber welchen Eindruck?
Ja.
Nur mal so ein Bauch-Eindruck.
Also Giovanni Haag, muss ich sagen, fand ich so im defensiven Spiel, dass er sich eigentlich nahtlos eingefügt hat, hat gut gegen den Ball gearbeitet, hat keinen großen Fehler gemacht, war präsent, hat eine gute Präsenz auf dem Platz und ich glaube, dass man da auch sieht, dass er möglicherweise irgendwann in der Startelf stehen wird. Bei den anderen beiden, also Lundal möchte er auf dem Trikot stehen haben und der kam auf jeden Fall zu spät. Das war auf jeden Fall für mich gar nicht mehr zu bewerten. Das Einzige, was ich schön fand, war zu sehen, dass er halt dadurch, dass er dann hinten gespielt hat, hinten rechts, dass Emma Joermann nach diesem ganzen Wechseltheater, also es sind ja super viele Wechsel schon gewesen, als Lundal reinkam, mal wieder auf der offensiven Position gespielt hat, was ja vielleicht wir auch irgendwann mal wieder sehen werden, keine Ahnung. Und dann muss ich sagen, bei Van Brederode, da kannst du es überhaupt nicht bewerten. Also über die Seite ging, nachdem er eingewechselt wurde, relativ wenig. Er holt sich noch eine vielleicht nicht ganz sinnvolle gelbe Karte ab. Und aber ich möchte das auch jetzt nicht zu krass bewerten, weil also Fortuna da wirklich nur noch, wenn es um Entlastung ging, mal nach zaghaft nochmal den Ball nach vorne gespielt hat und ansonsten das irgendwie runtergespielt hat. Und da hing von Brederode einfach völlig in der Luft. So, das kann ich auch nicht bewerten. Also Arc hatte die meiste Zeit und hat für mich auch in der Zeit den besten Eindruck gemacht.
Gibt es noch weitere Fragen an den Herrn, der das Spiel gesehen hat von euch?
Auf eine, also eine Statistik eben auch, eben diese Laufleistung, die ja vielleicht auch wieder für eine ziemlich gute Energieleistung spricht. Aber ich glaube, du hast es schon abgedeckt, Tim, damit, dass du gesagt hast, dass alle füreinander verteidigen und füreinander da sind. Also spricht eigentlich für sich wahrscheinlich.
Keiner hat irgendwie zu irgendeinem Moment abgeschaltet und gesagt, ja. So, ja, jetzt steht es irgendwie 2-0, das läuft. Irgendwie der Drops ist gelutscht. Auch ein Bamba, der dann reinkam, grätscht irgendwie in der 87. Minute noch einen Spielzug von Hertha ab, weit in der gegnerischen Hälfte, um einen Angriff im Keim zu unterbinden. Also man könnte jetzt, wenn man spitzfindig, könnte man sagen, dass Tune genau in den richtigen Momenten die richtigen Spieler gebracht hat, die sich ja jetzt nun mal auch beim etwas breiteren Kader in jeder Minute, auch wenn es 2-0 steht, anbieten müssen, weil sie möglicherweise ja auch näher an die erste Elf kommen wollen. Und dass man jetzt einen Konkurrenzkampf im Kader langsam sieht. Aber Van Brederode konnte sich da jetzt noch nicht nachhaltig empfehlen. Aber Mbamba, fand ich, der wirkte auf jeden Fall angespitzt, um mal näher an die erste Elf zu kommen. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen dem geschuldet, dass er gemerkt hat, dass ein Giovanni Haag ihm nochmal vor die Nase gesetzt wurde.
Weil er hat ja dann gleichzeitig gespielt, ne? Er hat ja dann die Danny Schmidt-Position übernommen, also eher so offensiver Rare Part.
Moment, das habe ich mir doch. Also ich habe genau, ich habe da auch als dann plötzlich da drei Sechser waren, habe ich mich auch kurz gewundert und dann ist eigentlich relativ klar gesehen, wer ist denn da eigentlich weiter nach vorne gegangen? Also da waren ja dann gleichzeitig auf dem Platz Mbamba,
Zimbo
und
Arc.
Ja, da ist Arc weiter nach vorne gegangen in dem Moment.
Ah, okay. Weil es also gibt
allgemein kann es ja auch gut sein, dass Bamba, man da wahrscheinlich, ne, einfach ein bisschen tiefer nochmal agiert hat. Ne? Also ich glaube, dass halt ein Daniel Thun dann vielleicht irgendwie auch in den letzten 10 Minuten von so einem Spiel nicht mehr mit der gleichen Systematik spielt, sondern einfach irgendwie dann auch gerne nochmal defensiver. Das haben wir ja einfach auch mehr oder weniger schon jede Woche irgendwie in der Vergangenheit gesehen. Und wenn er dann halt irgendwie nicht noch einen weiteren Innenverteidiger bringt, also ich glaube, so dieser obligatorische Device-Wechsel ist ja ausgeblieben, den es halt sonst dann ja irgendwie gerne gibt bei einer Führung, dann ist es ja wahrscheinlich dann einfach viel Präsenz im Mittelfeld irgendwie, im defensiven Mittelfeld eben gelöst worden, dass man dann eben Hertha da auch am Ende nicht mehr wirklich hat zu Chancen kommen lassen.
Eine letzte Beobachtung zu dem Spiel. Also nach dem Spiel wurde die Mannschaft dann doch ziemlich ausgiebig gefeiert und man hat sich auch warm gesungen auf das anstehende Derby gegen Köln. Was ich sehr schön fand, war, also Lundal war oder Friedrichsson war völlig begeistert von dem, was da abgelaufen ist. Man hat so förmlich gesehen, boah, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, wie cool. Das war echt sehr sweet. Ja. Er hat sich richtig gefreut.
Hoffen wir, dass er das nächste Woche Samstag auch wieder tun kann, sich richtig gut freuen und sich zu fragen, wo bin ich denn hier gelandet? am Nachmittag des kommenden Samstags. Weil die Fortuna grüßt von oben und kann herunterblicken auf alle anderen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Unter anderem auch auf den ersten Fußballclub aus Köln, der, in der sehr engen Tabelle, die es sie noch ist, aber trotzdem 6 Punkte schon hinter der Fortuna steht. Also selbst wenn man verliert, kann der FC nicht an einem vorbeiziehen. Das ist doch nach 5 Spieltagen auch schon mal nicht total schlecht, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ein Gegentor, oh, das ist schon sehr, sehr, sehr respektabel, was die Fortuna da hingelegt hat.
Aber also ich meine, wenn wir jetzt, bevor wir jetzt speziell auf das Spiel gegen Köln gucken, das ist auch noch so ein Gedanke, den ich hatte dann auf dem Weg zurück. Also Hertha hat man jetzt wirklich in der Phase, glaube ich, gehabt, wo die möglicherweise noch nicht da sind, wo sie vielleicht in der Rückrunde sein werden. Ich glaube, dass da einfach, wie ich eben schon mal sagte, noch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Und man hat jetzt halt einfach bis zur Länderspielpause noch drei Brocken vor der Brust. So, ne? Also Köln ist mit Sicherheit ein Brocken. Dann spielt man in Fürth und dann kommt der HSV, der jetzt am Wochenende ja auch angedeutet hat, dass mit ihm dieses Jahr zu rechnen ist. Und nach diesen 3 Spielen, da kann man mal vorsichtig ein Zwischenfazit wagen, aber vorher würde ich das noch nicht tun.
So, wenn wir jetzt gegen Köln gewinnen, dann würde ich auch so ein Fire-Timeout beantragen. Ja. Würde ich da kurz mal gerne sitzen bleiben und innehalten. Ja. Dann können wir den Rest der Saison weitermachen.
Ja, natürlich. Ich würde da auch sagen, dieses Spiel kann man auch aus der Saison rauslösen. Also egal, wo man in der Tabelle steht. Und, ja, so, und leider auch, wo der FC in der Tabelle steht. So schön das ist, dass man jetzt mit 6 Punkten Vorsprung da in dieses Spiel geht. Das Spiel ist halt einfach, ja, isoliert von der restlichen Saison enorm wichtig.
Ja, und wenn man das wirklich gewinnen sollte, wenn man jetzt als Tabellenführer zu Hause Köln schlagen sollte, dann weiß ich nicht, wie sehr wir wirklich die Füße auf dem Boden behalten werden, wir als Fortuna. Also das ist, glaube ich, dann schon schwierig. Also das Einzige, was, glaube ich, sehr, sehr gut ist, dass wir, glaube ich, alles Vertrauen haben können, dass die Mannschaft und vor allen Dingen auch Daniel Thun und seine und sein Team, dass die das mit Sicherheit tun werden. Die werden, glaube ich, nicht abheben, aber ich glaube, wir vertun ansonsten, uns wird das schwerfallen und das ist ja auch in Ordnung so, weil genau das macht es ja eben auch aus, Fan eines Fußballvereins zu sein und wir dürfen ruhig auch schon jetzt eben diese Woche ein bisschen träumen, weil wir ja auch genau wissen, dass das sehr, sehr schwierig wird und das es ja wirklich gar nicht ausgemacht ist, dass man da unbedingt was mitnehmen wird, eben am Wochenende. Von daher eben auch die große Empfehlung, dass wir durchaus jetzt einfach auch diese Woche diesen Moment durchaus gerne genießen können und uns eben sehr, sehr auf dieses Spiel am Samstag freuen dürfen.
Ja, man kann auch den Moment dann nach dem Derby-Sieg, den kann man dann auch genießen. Durchaus, nein. Aber also ich meine, ich würde das jetzt nicht so schwarz malen. Also ich meine, natürlich kommt mit dem ersten FC Köln ein Verein, der möglicherweise am Ende bis zum Schluss oben mitspielen wird. Bei Hertha da würde ich ja noch ein Mini-Fragezeichen setzen. Aber ich meine, man hat halt man kassiert bisher in dieser Saison 0,2 Gegentore pro Spiel. Und dann ist halt schon die Frage, ob das am Wochenende so anders sein wird. Also wie geht ihr denn? Also geht ihr denn davon aus, dass Fortuna gezwungen sein wird, aufgrund einer frenetischen Anhängerschaft mehr fürs Spiel zu tun als gegen Hertha jetzt? Oder
ja, also mehr auf jeden Fall.
Ja, klar, ein bisschen mehr.
Also also gegen die Hertha muss man sich ja nur die Ballkontaktstatistiken, die waren ja halbiert, ja, im Gegensatz zu dem, was die Fortuna normalerweise spielt. Und es spielt ja jetzt nicht viel Ballbesitzfußball. Ja. Klar, da muss man mehr machen. Vielleicht würde quasi in der aktuellen Situation sogar ein Auswärtsspiel gerade besser sein sportlich, wenn man da quasi aus dieser Hertha-Erfahrung zurückblicken kann und sagen kann, ja, das schauen wir mal, wie das so halt so geht. Und der Kölner Verein hat ja zu Hause gegen Magdeburg eine etwas Frustration mitnehmen müssen. Mit sehr viel Eigenanteil, sehr vielen Torchancen, sehr vielen Torschüssen. Und am Ende dann noch mit 0 Punkten dazustehen. Das ist halt die Frage, ne? Was ist die Heimfortuna?
wo letzte Saison war das ja eben, ne, das große Problem, in Anführungszeichen, bei einer immer noch sehr, sehr guten Saison der letzten. Da muss man sich schauen, wie sie diese Saison noch stabilisiert bekommt. Ja. Die Halle.
Ich bin da eigentlich auch deiner Meinung. Ich glaube, ein Auswärtsspiel würde eigentlich viel, viel besser passen. Gerade wenn man sich irgendwie anschaut, wie die Kölner spielen. Also kommt jetzt dieser so tieferer Blick auf den Gegner, wie ihr das sonst gewohnt seid. Ich habe es leider nicht geschafft, das so tief vorzubereiten. Ich habe mir jetzt aber trotzdem gerade noch mal ein paar Statistiken angeschaut. Und ich meine, wir haben, glaube ich, alle ein bisschen was über dieses Magdeburg-Spiel gesehen, dass die Kölner da natürlich verloren haben, aber halt eben auch wahrscheinlich eines der überlegensten Spiele in dieser Zweitligasaison überhaupt irgendwie abgebrannt haben. Und auch ansonsten in sehr, sehr vielen Statistiken super weit vorne. Und ja, ich glaube, Moritz, du hast das eben auch nochmal angesprochen im Vorgespräch, dass Daniel Thun auch die Kölner Spielweise schon in den höchsten Tönen gelobt hat und gesagt hat, dass die den besten Fußball im Augenblick in der zweiten Liga spielen. Und ja, man kann das dann eben auch an den ein oder anderen Dingen sehen. Ne? Also wenn man sich anschaut, dass die Kölner mit Abstand die meisten Schüsse aufs gegnerische Tor bisher abgefeuert haben mit 114, der Zweitplatzierte hat 82. So, das ist schon mal ein Riesengap. Und wenn wir uns halt fragen, was die Kölner für einen Fußball spielen, dann muss man da, glaube ich, einfach nur auf den Trainer schauen. Gerhard Struber übrigens, also auch so ein bisschen so ein kleiner Random-Name, irgendwie hat mich das ein bisschen kalt erwischt, als sie den vor der Saison vorgestellt hatten. Den Namen habe ich noch nie gehört. Kommt allerdings aus der von uns allen sehr hochgeschätzten RB-Schule und die Kölner scheinen auch eben genau diesen Fußball eben zu spielen. Das ist absolut hoch und intensiv. Die Kölner laufen die meisten Kilometer von allen in der Liga. Die Kölner haben die meisten Sprints pro Spiel. Die Kölner haben die meisten intensiven Läufe. Das heißt, die rennen sich die Seele aus dem Leib, setzen sich halt die ganze Zeit unter Druck. Und wenn man halt eben mal dieses hohe Pressing und vor allen Dingen eben auch das Gegenpressing, wenn man das mal überspielt bekommt, dann sind die Kölner auch diejenigen, das kennen wir auch noch sehr, sehr gut von typischen RB-Mannschaften oder auch von Rangnick-Mannschaften vorher ganz, ganz generell sind die Kölner diejenigen, die auch am meisten faulen. Und das sind dann eben meistens Fouls in der gegnerischen Hälfte, um halt einen möglichen Konter direkt zu unterbinden. Ja, und im Allgemeinen bin ich einfach sehr, sehr gespannt, wie speziell die Abwehrkette und die Defensivreihe der Fortuna halt mit diesem hohen Gegenpressing eben umgehen wird. Also da sind ja dann doch auch einige Leute dabei, die gerade ihren zweiten Frühling haben und wo wir vielleicht gar nicht so mit gerechnet haben, dass die so Top-Leistungen bringen, wie vielleicht ein Gavori, wie ein Hoffmann, dass halt ein Zimmermann jetzt der Abwehrchef beziehungsweise der Anker-Sechser ist. Das haben wir alle irgendwie nicht so kommen sehen. Ob die sich halt unter so einem, unter diesem riesigen Druck der Kölner wirklich werden behaupten können, das werden wir halt erst am Samstag sehen.
Ja, ganz interessant, weil ich wirklich überhaupt nicht weiß, also danke für die Informationen, die du noch zusammengetragen hast, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was da für ein Verein, was da für eine Mannschaft, was da für eine Spielweise auf uns zukommt und auch insgesamt, wie Fortuna das angehen wird. Was glaubt ihr oder was würdet ihr gegen so eine Mannschaft, die ja den Struva-Fußball spielt, sage ich jetzt mal, würdet ihr irgendwas an der Aufstellung ändern?
Der Raba-Struva-Fußball.
Ja.
Ich hab mir als Vorbereitung mit großen Anführungszeichen die Zusammenfassung von dem Magdeburg-Spiel angeguckt. Und da sieht man, wie die Kölner zu Torchancen spielen, indem sie kommen. Da geht es ganz, ganz viel darum, dass sie sehr viel Tempo aufnehmen können. Und da muss man auch sagen, da lädt Magdeburg sie auch zu ein. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Fortuna deutlich weiter hinten steht. Und da ist eben die große Frage, wie wird es sein in einem Heimspiel? Vielleicht wird man da eine Mischung finden aus Hertha und Hannover. Da hat man ja auch auf Umschaltmomente gelauert, aber man stand, glaube ich, schon weiter an der Mittellinie, um das Pressing auszulösen und nicht so weit hinten. Aber ja, ganz klar muss man die Kölner daran hindern, in dieses Tempo zu kommen. Und dann ist natürlich die andere Frage, sind die Ballverluste, die man sich nicht erlauben darf, wenn die Kölner hohes Pressing spielen. Aber ja, wenn die Kölner dann hoch aufrücken, dann haben wir halt Leute, die auch schnell umschalten können. So, ne? Da fällt mir Shinta Appelkamp ein, der vielleicht wieder irgendwann eine Option sein könnte, aber auch Tim Rossmann, der mit 36 noch Komma irgendwas km/h gemessen wurde, jetzt gegen Hertha. Also ich sehe da schon durchaus Möglichkeiten, wenn man, ja, wenn man es schafft, dann vielleicht doch ein paar mehr lange Bälle aus der Kette, aus der Viererkette rauszuspielen, die dann mit Kovnatski verarbeiten kann und mit Rossmann / vielleicht auch Schinter irgendwann wieder, mal gucken, wie weit er ist, da sehr gute Umschaltspieler auch hat. So. Und dass Zimbo mit dem Pressing klarkommt, bin ich mir relativ sicher. Ja.
Ja, bei ich glaube, da, also ich glaube, das geht mir irgendwie auch um dieses so Kollektive.
Ja.
Es geht um dieses kollektive Klarkommen mit dem Pressing. Also, dass Zimbo halt im ersten Moment wahrscheinlich sich da ganz, ganz gut behaupten kann, ist halt das eine, aber hat er dann halt auch die Anspielposition, um eben aus diesem, aus diesem Druck halt wieder rauszuspielen. Und das haben wir bisher gegen Hannover gesehen teilweise. Und das hat mich auch wirklich überzeugt, wie die Fortuna das halt geschafft hat, in der eigenen Hälfte immer diese Dreiecke auf engem Raum in der eigenen Hälfte zu bilden und sofort immer wieder aus dem Druck raus spielen zu können. Das würde ich super, super gerne gegen Köln wieder sehen. Wenn man das hinbekommt, hat man eine riesige Chance. Aber das wird halt wirklich schwierig, weil ich glaube, dass man da jetzt schon nochmal auf ein anderes Kaliber Mannschaft trifft. Ne? Weil bisher hat Fortuna, glaube ich, immer das Glück gehabt, dass man die Siege halt geholt hat gegen Mannschaften, die sich halt eben noch nicht so ganz gefunden haben. Und die einzigen Punkte, die man abgegeben hat bisher, hat man halt gegen den KSC abgegeben. Die stehen auch nicht umsonst halt punktgleich mit Fortuna auf Rang 2. Das ist eine Mannschaft, die sind bisher auch die ganze Zeit mit einer Startelf gestartet, wo, glaube ich, in jedem Spiel alle Spieler letzte Saison auch schon im Kader waren. Ne? Können wir als Fortuna, glaube ich, sehr, sehr gut zu relaten. Und das ist jetzt eben auch genau das mit dem ersten FC Köln, wo man halt vorher dachte, dass es die Riesenschwäche ist, dass die halt niemanden abgeben können, beziehungsweise niemanden verpflichten können. Aber die haben es halt geschafft, fast ihre gesamte Mannschaft zusammenzuhalten. Und logischerweise werden die halt nur mit Spielern spielen, die ja letzte Saison auch schon da waren. Ergänzt, glaube ich, noch mit ein oder zwei Spielern, die halt ausgeliehen waren, aber auch schon in die zweite Liga. Das ist eine Mannschaft, die eben auch zusammengeblieben ist und dann halt einfach eine Mannschaft, die da dann aber sehr, sehr viel individuelle Qualität halt eben auch hat.
Und das Verrückte ist ja, also wenn man sich so anguckt beim Kicker, ne, die Namen, die ich kenne, die haben eigentlich diese Saison keine Rolle gespielt und diejenigen, die hier spielen, die sind alle sehr, sehr jung. Also wirklich 20, 22 und so. Der Name vielleicht mal gehört, weil man in dieser Stadt wohnt und irgendwo beim Express an diesen Kästen was stand. Aber die könnten hier nebenan wohnen und ich würde sie nicht erkennen.
Aber durchgängig. Also ich finde es wirklich absolut bemerkenswert, wenn ich mir wenn ich jetzt hier mal Transfermarkt als Referenz nehme. Und da mal durch die Marktwerte halt so ein bisschen scanne. Das muss man natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, ist schon klar, aber die haben halt einen Kader, der halt zumindest bei Transfermarkt erstmal doppelt so viel wert ist wie der Fortuna und die haben einfach fast alle Top-Spieler, also die mit den Top-Marktwerten in der zweiten Liga und das sind wirklich alles so Namen, die könnten halt wirklich neben mir an der Supermarktkasse stehen, die würde ich nicht erkennen. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Position die spielen, aber die haben halt mit Erik Martel, wer ist das? Den mit Abstand teuersten Spieler in der zweiten Liga. Dann haben die auch der zweitteuerste mit Max Fink, Räfe spielt auch für Köln. Den drittteuersten haben sie auch und dann haben sie insgesamt 8 Spieler unter den Top 14 und das sind dann halt so Leute wie Jan Thielmann und Dejan Lubicic. Wer sind diese Leute? Ne? Also das Köln hat wirklich von den Spielern her einfach ist das eine Mannschaft der absolut grauen Mäuse, finde ich. Aber ich glaube, anscheinend halt wirklich mit sehr, sehr viel Jugend, Qualität. Ne? Ja, mag sein, aber
ich glaube, es sind auch
finde ich das halt schon überraschend, weil man sich unter dem ersten FC Köln immer schon irgendwie auch was mehr vorstellt von den Namen her.
Ne, das sind alles Österreicher.
Wirklich?
Ja, also Martell, nein, der ist nicht von der Nation her, aber über Österreich, Ljubicic, Rapid Wien, Austria Wien und so. Die sind dann irgendwann zum FC gekommen vor 2 Jahren.
Hier. Und Erik Martel hat auch in Straubing geboren, ne? Das ist ja auch so, das ist ja quasi Österreich. Also, ja, also irgendwie komische Mannschaft. Also, ja. Was natürlich ja nicht heißt, dass sie uns wahrscheinlich nicht am Wochenende komplett in die Bude da einrennen werden. Aber gut. Müssen sie auch erstmal schaffen.
Eben.
Aber gejinxt haben sollten wir es jetzt auf jeden Fall ordentlich.
Ja, wie seht ihr denn?
Heiko Weschenbach wird uns aus der Arena schießen.
Also, wie seht ihr denn so ein bisschen so die Favoritenrolle? Und also ich finde, das gerade mit den 6 Punkten Vorsprung, es könnte auch noch ein Problem am Samstag werden. Ich glaube nämlich, dass in Düsseldorf das Publikum durchaus jetzt Fortuna als Favorit sieht, wenn man da eine repräsentative Umfrage machen würde, was ich nicht unbedingt so sehe.
Also Favorit weiß ich nicht, aber Außenseiter auf keinen Fall. Es ist schon irgendwie auf dem Papier ein Duell auf Augenhöhe. Hm. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber ich meine ja, das würde ich unterschreiben. Ich glaube aber, dass das in Düsseldorf anders gesehen wird und dass ein relativ langes Unentschieden vielleicht mit zu wenig Abschlüssen schon dazu führen könnte, dass das Publikum in Düsseldorf anfängt zu murren.
Oh, das finde ich ziemlich merkwürdig. Also, nee.
Also ich glaube, man reitet da jetzt auf einem totalen Hoch rein. Es wird total brennen, weil es halt gegen Köln geht. Ich glaube, da können schon viele auch einschätzen, dass mit Köln da halt eine Mannschaft kommt, die mal mindestens auf Augenhöhe ist. Und ich glaube, auch mit einem Unentschieden könnte man da auf jeden Fall irgendwie ganz gut leben. Und ich glaube, das werden auch viele in der Arena so sehen. Die werden ja zumindest auch mitverfolgt haben, mit welcher Art von Fußball man halt irgendwie bisher an die Tabellenspitze der zweiten Liga gekommen ist und dass man da jetzt halt kein Feuerwerk erwarten darf. Das werden schon auch dann einige wissen. Also, dass jetzt Fortuna da nicht die absoluten Sterne vom Himmel spielt bisher, sondern dass sie das halt eben mit einem kühlen und berechnenden Ergebnisfußball machen. Ich glaube, das kriegt dann die Mehrzahl der Leute schon irgendwo mit.
Ja. Gut, also nochmal zusammengefasst, bei den ganzen Torschüssen, die da Köln hatte, Hurra-Fußball gegen Ergebnis-Fußball. Wir werden sehen, was sich dann umsetzt am Ende.
Da hier die Aufnahmetechnik uns schon wieder verlässt, die Mikrofone und die KVB ganz offensichtlich mittlerweile herausgefunden hat, welchem Podcast sie hier dient mit ihrem Internet. Dreht sie Lou den Saft ab, man hört es quasi, und das passt aber zum Gesamtauftritt des Unternehmens, um das hier noch unterzubringen. Und
Hauptsache, sie sabotiert eure Anreise am Samstag nicht.
Wir haben uns schon was überlegt.
Tim, das hat mit Sabotage nichts zu tun, Tim. Das hat mit Sabotage nichts zu tun, weil Sabotage macht man absichtlich. Das ist einfach.
Ja. Wir befinden uns ja auch im Land der einstürzenden Brücken, von daher.
Ja. So, in dem mal, Sinne,
wer über welche Rheinbrücken noch nach Düsseldorf kommt.
Das möchte man hier gar nicht beschreiben.
Ja.
In dem Sinne. Ne?
Kommt sicher durch die Woche, sicher durchs Derby, und nächste Woche wird aufgearbeitet, was aufzuarbeiten ist. Hoffentlich wird nur gejubelt.
Gut. Ja, wir finden immer was zu meckern. So was
heißt. Das Wetter war schlecht oder so.
Ja, genau sowas. Aber es ist ja gar nicht schlecht angekündigt. Also, wir finden schon was.
Alles klar. Macht's gut.
Bis Ciao. Dann. Ciao.